Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 16. »Ah, Fritz, du«, rief er, »wie kommst du in den Wald von Thionville her? So weit!« »Der Herr Doktor haben wohl vergessen, dass ich jetzt Kräutersammler bin«, antwortete der Gefragte. »Wir sind heute in Thionville angekommen, aber da war Dr. Bertrand so vernünftig, mich sofort auf die Suche zu schicken.« »Du triffst mich zufällig?« »Ja, gerade so wie Sie mich«, lachte Fritz. »Sie kommen daher, die Augen am Boden, wie einer, welcher Kräuter sammelt. Und ich kam herbei, die Augen am Boden, wie einer, dem eine gewisse Marion nicht aus dem Sinne will. Auf diese Weise kann man sich ja nur zufällig treffen.« Der treue Diener wusste ganz genau, dass er sich seinem Herrn gegenüber schon eine Bemerkung erlauben durfte. Und wirklich tat Müller nicht im geringsten so, als ob er diese Worte missfällig aufnehmen möchte. Vielmehr überflog er die Gestalt Fritzens mit einem lustigen Blicke und sagte: »Also wirklich bereits Kräutermann? Hast du Talent dazu?« »Famos, Herr Doktor!« Er nahm den Sack, welchen er auf der Achsel trug, herab, öffnete ihn und ließ Müller hineinsehen. »Da, gucken Sie, dieser Sack ist bereits zur Hälfte voll. Moos, Tannenzapfen, Farrenkraut, Eichenlaub, Gras und Kohlrübenblätter. Das macht den Sack rasch voll. Was aber der Apotheker damit anfangen wird, das ist mir ganz gleich. Dr. Bertrand meinte, ich sei vollständig Herr meiner Zeit, doch wenn es passte, so sollte ich ihm Ehrenpreis und Pfeffermünze mitbringen. Veronique und Mente Poivrée nennen sie es hier in Frankreich. Da ich aber weder Pfefferpreis noch Ehrenmünze kenne, so habe ich einstweilen Tannenzapfen und Kohlenblätter genommen. Es wird niemand das Zeug trinken, und darum stirbt auch niemand daran.« Er band den Sack zu und warf ihn wieder über die Achsel. Müller meinte: »Da hast du einen sehr nachsichtigen Prinzipal. Das kann ein Glück für uns sein, dass wir diesen Dr. Bertrand getroffen haben, obgleich es nicht mein Wunsch ist, meine Absichten von irgendjemandem durchschauen zu lassen.« »Oh, Bertrand ist sicher. Er verdient Vertrauen«, behauptete Fritz. »Ich kenne ihn erst diese kurze Zeit, aber ich weiß bereits, dass er diese Franzosen hasst. Er muss irgendeinen besonderen Grund haben, ihnen nicht gewogen zu sein. Er errät freilich den Grund, der uns hierher geführt hat, aber ich möchte meinen Kopf zum Pfande geben, dass er uns förderlich, niemals aber hinderlich sein wird. Übrigens ist es gut, dass ich Sie treffe. Ich habe ja meine Instruktion erst von Ihnen zu erwarten. Ich kann sie dir jetzt nur im Allgemeinen, nicht aber Speziellen geben.« Er trat in die angrenzenden Sträucher, um sich zu überzeugen, dass kein Lauscher vorhanden sei, kam dann zu Fritz zurück und fuhr fort: »Frankreichs Herrscher plant im Stillen einen Krieg mit uns. Er betreibt seine Anstalten sehr geheim, denn er beabsichtigt, uns zu überrumpeln, so dass seine Heermassen innerhalb einer Woche in Berlin sein können. Er glaubt, dass der Preußenhass die Südstaaten abhalten werde, uns zu unterstützen, und wagt es, gerade hier an der Grenze riesige Vorbereitungen zu treffen, die es ihm ermöglichen, mit ungeahnter Wucht sich auf uns zu werfen. Diese Vorbereitungen müssen wir belauschen. Wir müssen sie kennenlernen, um unsere Gegenzüge tun zu können. Einer der Konzentrationspunkte dieser für uns so gefährlichen, geheimnisvollen Tätigkeit ist Autry. Ich befinde mich hier, um zu beobachten, und du sollst mich unterstützen. Das ist alles, was ich dir zu sagen habe.« »Und das ist genug«, nickte Fritz, während über sein intelligentes Gesicht ein Zug heller Freude ging. »Ich bin ein Findelkind, ein einfacher Barbier- und Friseurgehilfe, aber ich will doch einmal sehen, ob ich nicht Augen habe, diesen klugen Großsprechern hinter die Karten zu gucken. Zeit genug habe ich ja dazu, und ein Glück ist es, dass man mich nicht für einen Deutschen halten wird.« »Wieso?« Nun, Dr. Bertrand hat mich als einen Schweizer aus Genf angemeldet. Sie wissen ja, dass ich 2 Jahre lang dort in Kondition war und mir so viel Französisch angeeignet habe, um für einen Genfer gelten zu können. Wie aber soll ich Ihnen mitteilen, was ich erfahre? Wo werde ich Sie treffen? Du kannst mir schreiben, natürlich unter der Adresse des Dr. Andreas Müller. Wichtiges aber machen wir nur mündlich ab. Ich bewohne das oberste Zimmer des südwestlichen Eckturms des Schlosses. Von dort aus kann ich die große Linde, welche an der Straße von Thionville steht, deutlich erkennen. Lege dich unter dieselbe, wenn du mir etwas zu sagen hast. Man wird denken, du wolltest dich ausruhen, und ich sehe dich genau durch mein Fernrohr. Du blickst durch das deinige nach meinem Fenster, und sobald ich dir mit einem weißen Tuche das Zeichen gegeben habe, dass ich dich sehe, gehst du hierher, wo wir uns jetzt befinden. Wir treffen uns hier. Das kann natürlich nur am Tage sein. Aber abends? Fragte Fritz. Kannst du mich in meiner Wohnung aufsuchen? Man wird mich sehen. Nein, du wartest, bis alles schläft und versicherst dich genau, dass du nicht bemerkt werden kannst. Dann steigst du an dem Blitzableiter der Mittelfront empor, kriechst über das Dach und klopfst leise an mein Fenster. Der Blitzableiter ist sehr fest, er hat auch mich bereits getragen. Das ist bequem und ich werde mir gleich morgen die Gelegenheit einmal ansehen. Schließlich muss ich dich auf den alten Turm aufmerksam machen, welcher hier im Walde liegt. Ich kenne ihn nicht. Ich werde ihn dir jetzt zeigen. Man sagt nämlich, dass es dort umgehe. Ich aber glaube, dass diese Geister von Fleisch und Blut sind. Ich kann des Nachts nur schwer das Schloss verlassen und möchte doch gerade zu dieser Zeit den Turm beobachten. Gut, Herr Doktor, das werde ich also übernehmen, meinte Fritz. Aber die Geister? Lächelte Müller. Oh, ich habe einen Revolver, mit dem man Geister bannen kann. Übrigens tut es ein guter Prügel oder Knüppel wohl auch. Jedenfalls, doch wünsche ich nicht, dass du dich in Gefahr begibst. Unsere Beobachtungen müssen sehr geheim geschehen. Es wäre mir also lieb, wenn die Geister dich gar nicht bemerken. Ganz wie Sie befehlen, Herr Doktor. Übrigens ist es möglich, dass wir uns noch einmal in Gegenwart anderer treffen und wohl gar sprechen müssen. Wie habe ich mich da zu verhalten? Wir kennen uns nicht und reden nur Französisch miteinander. Höchstens erinnern wir uns einmal, während des Schiffbruchs gesehen zu haben. Jetzt aber komm, ich muss dir den Turm zeigen. Sie gingen weiter, gerade durch den Wald und gelangten an das Felsengewirr, in dessen Mitte die Ruine des Turms sich erhob. Diese war von keinem bedeutenden Durchmesser und erhob sich zu einer Höhe von ungefähr 40 Ellen. Was über diese Höhe hinaus gereicht hatte, war eingestürzt. Die Tür war schmal und nicht hoch. Das runde Gemäuer zeigte unten einige schmale, schießschartenähnliche Fensteröffnungen. Oben aber ragten noch einige hohe, mächtige Pfeiler in die Luft zum sicheren Beweise, dass sich dort Gemächer mit großen Aussichtsfenstern befunden hatten. Diese Pfeiler standen ganz ohne Stütze auf der Ruinenkante, nur durch ihre eigene Schwere gehalten. Die beiden Männer traten ein und bemerkten, dass eine Treppe zur Höhe führte. Dieselbe war sehr schwer zu ersteigen, denn die Stufen lagen voller Geröll, welches von oben herabgestürzt war. Dennoch arbeiteten sie sich empor. Oben angekommen fanden sie nicht das Mindeste, welches ihnen die gehabte Mühe hätte belohnen können, und es zeigte sich auch nicht die leiseste Spur, dass dieser Ort in letzter Zeit von einem menschlichen Fuß betreten worden sei. Sie stiegen wieder herab und untersuchten den unteren Teil des Turmes. Auch hier lag Schutt in solcher Menge, dass es eine ungeheure Arbeit gewesen wäre, ihn wegzuräumen, um zu sehen, ob vielleicht eine weitere Treppe nach einem Keller führe. »Die Gespenster haben sich keinen sehr bequemen Ort zur Wohnung gewählt«, meinte Fritz. Wenn ich einmal nach meinem Tode spuken muss, so tue ich es sicher nicht ohne wenigstens ein Sofa und eine lange Pfeife. Ich bedaure sie. So bedaure dich mit ihnen, antwortete Müller.
Warum?
Weil dieser Turm für einige Zeit dein Wachtlokal sein wird. Auf Wohnlichkeit und Eleganz wirst du verzichten müssen. Ich nehme an, es geschieht im Dienste, und da darf man nicht wählerisch sein. Übrigens werde ich mich sehr hüten, mich im Turme selbst einzuquartieren. Hier gibt es nichts. Wenn es wirklich nicht geheuer ist, so kommen die Geister von außen herein, und darum werde ich mir da draußen ein Plätzchen suchen, von welchem aus ich den Eingang gut bewachen kann. Übrigens sind es die ersten Gespenster, welche ich zu sehen bekomme. Ich kann sagen, dass ich mich herzlich auf sie freue. Müller wusste, dass diese Worte keine Unwahrheit enthielten. Fritz war ein mutiger, unerschrockener Kerl, der weder an Gespenster noch an den Teufel glaubte. Was er sagte, war wirklich ganz aufrichtig gemeint. Darum antwortete sein Herr: »Das sollst du erfahren, sobald ich es selber weiß. Jetzt aber eile, es fallen bereits die Tropfen und der Sturm hat sich bereits erhoben.« Sie schieden. In nicht allzu großer Ferne lagen die Häuser eines Dorfes, nach welchem Fritz seine eiligen Schritte lenkte. Müller aber schlug die Richtung ein, aus welcher sie gekommen waren, da der Turm in fast gerader Linie nach dem Schlosse lag und ihm also wirklich den gelegentlichsten Schutz vor dem Gewitter bot. Der Sturm begann, die Bäume zu erfassen. Die Wipfel rauschten und prasselten unter seinem gewaltigen Drucke. Ein helles, scharfes Heulen pfiff schneidend durch die Luft. Es lagerte sich ringsum eine dichte Dunkelheit, die nur von dem Leuchten des Blitzes erhellt wurde. Ein fürchterlicher Donnerschlag machte die Erde erzittern, und danach war es, als habe dieser Schlag alle Wolken geöffnet. Glücklicherweise war Müller bereits in der Nähe des Turmes angekommen. Er eilte zwischen den Felsen hindurch, trat ein und wäre beinahe erschrocken zurückgewichen, denn vor ihm stand, von einem soeben niederfahrenden Blitze hell erleuchtet, Baroness Marion. »Entschuldigung, gnädiges Fräulein«, sagte er, »ich wusste nicht, dass sich jemand hier befindet.« Sie konnten einander nicht erkennen. Das Dunkel des Wetters war hier im Turme doppelt finster. Marion antwortete: »Und auch ich glaubte, allein zu sein. Übrigens haben Sie sich nicht zu entschuldigen. Der Wald steht einem jeden offen.« »Auch dieses Gebäude, Mademoiselle?« »Gewiss, warum sollten Sie nicht Schutz hier suchen dürfen? Gerade so wie ich. Sind Sie nass geworden?« »Nicht so, dass es wert sei, es zu erwähnen. Auch ich bin trocken geblieben. Der Turm war ja ganz in der Nähe.« Er ahnte, dass sie an dem Grab gewesen sei. Wie lieb musste sie ihre Mutter haben. Die erste Stunde nach der Rückkehr galt der Ruhestätte der Toten. »Sie waren allein im Walde?« fragte er. »Ja«, antwortete sie, »aber der Regen wird wohl anhaltend sein. Es scheint geraten, es uns so bequem wie möglich zu machen.« Sein Auge hatte sich jetzt an die Dunkelheit gewöhnt, und er bemerkte, dass sie das Tuch, welches sie um ihre Schultern trug, abnahm und auf die Treppenstufe legte, um sich darauf zu setzen. Er blieb in ihrer Nähe stehen, indem er sich an die Mauer lehnte. Draußen blitzte, donnerte und regnete es fort. Die beiden Menschen im Inneren des alten, verrufenen Turmes beobachteten ein tiefes Schweigen, bis Marion endlich sagte: »Es scheint, dass wir bestimmt sind, uns nur immer bei Sturm und Wetter zu begegnen. Das jetzige Wetter ist allerdings nicht ganz so fürchterlich wie jenes, welches uns auf der Mosel traf.« Was sollte er antworten? Er schwieg. Auch sie zögerte, fortzufahren, und erst nach einer längeren Pause sagte sie: »Warum verschwanden Sie so schnell von dem Meierhofe?« »Da ich Sie unter sicherem Schutz wusste, hatte ich keinen Grund zu bleiben«, antwortete er. Seine Worte hatten einen eigentümlichen Klang, aus welchem deutlich die Absicht einer Beziehung zu hören war, die sie nicht sogleich zu erraten vermochte. Sie gab sich weiter keine Mühe nachzudenken, sondern fuhr fort. »Ich fand also nicht Gelegenheit, Ihnen Dank zu sagen. Erlauben Sie, dass ich dies jetzt nachhole, Herr Doktor?« Sie streckte ihm ihre Hand entgegen, diese schöne Hand, welche von einer solchen Weiße war, dass er sie trotz der herrschenden Dunkelheit ganz deutlich sehen konnte. Er legte seine Hand um ihre weichen, warmen Finger. Er fühlte einen kräftigen Druck. Sie zog die Hand nicht sogleich wieder zurück, sondern duldete seinen leisen Gegendruck. Es war, als ob ein himmlisches Fluidum aus ihrer Hand in die seinige überströme und durch seinen ganzen Körper gehe. Es war ihm, als ob die dumpfe Luft des Turmes ganz plötzlich mit erquickendem Balsam geschwängert sei. Er fühlte deutlich, dass sein Arm und seine Hand vor Wonne zitterten. Seine Finger legten sich, trotz aller Anstrengung, sich zu beherrschen, nochmals innig um die ihrigen. Aber da zog sie schnell ihre Hand zurück. Zürnte sie ihm? Nein, denn im Tone ihrer Stimme lag nicht der leiseste Vorwurf, als sie jetzt sagte, »Ich erkundigte mich natürlich nach Ihnen, konnte aber leider nicht erfahren, wer Sie sind. Zwar schien es mir, als seien Sie dem Dr. Bertrand nicht ganz unbekannt, doch war derselbe sehr wortkarg. Umso mehr war ich heute verwundert, Sie als Gouverneur meines Bruders auf Schloss Autry zu sehen. Kannten Sie mich bereits auf dem Schiffe?« »Ja«, antwortete er, da es ihm unmöglich war, hier eine Unwahrheit zu sagen. »Warum ließen Sie mich nicht wissen, dass wir uns wiedersehen würden?« »Es gab keine Gelegenheit dazu«, versuchte er, sich zu entschuldigen. »Das mag sein«, antwortete sie mit heller Stimme. »Umso mehr freut es mich, Sie bei uns zu wissen. Ich kann natürlich noch nicht fragen, ob es Ihnen bei uns gefällt, denn Sie sind zu kurze Zeit hier. Aber ich bitte Sie dringend, Kleinigkeiten zu überwinden, um der Liebe willen, welche Sie sich bei Alexander bereits erworben haben. Er hat mir mit wirklicher Begeisterung von der Probe erzählt, welcher Sie von Seiten meines Großpapas unterworfen wurden, und dieser Letztere selbst gestand mir ein, dass Sie ein ausgezeichneter Fechter, Schütze und Reiter seien. Darum wundert es mich doppelt, dass...« Sie hielt inne, und darum sagte Müller nach einem Weilchen, »Bitte fahren Sie fort, gnädiges Fräulein.« Sie folgte seiner Aufforderung, indem sie erklärte, »Es wundert mich, dass Ihnen eine Fertigkeit fremd ist, welche fast jeder Mann besitzt.«
»Welche?«
»Diejenige des Billardspiels. Oberst Rallion erzählte nach Tisch eine Begebenheit, welche dies zu beweisen scheint. Übrigens«, fuhr sie mit erhobener Stimme fort, »sagen Sie mir doch einmal aufrichtig, warum Sie die Beleidigung dieses Herrn so ruhig hinnahmen?« Wäre es lichter gewesen, so hätte sie sehen können, dass ein eigentümliches Wetterleuchten über sein Gesicht ging. Er antwortete, »Darf ich nicht bitten, mir die Antwort zu erlassen?« »Warum?« sagte sie rasch, »fürchten Sie sich vor ihm?« Er schwieg. Sie sah, dass er langsam unter die Tür des Turmes trat, obgleich der Sturm die schweren Regentropfen hereintrieb. Sie erkannte, dass er eine mächtige, innerliche Empfindung unterdrücken müsse, ehe er ihr antwortete. So blieb er lange stehen. Der Donner rollte fort, der Orkan heulte. Müller wurde vollständig durchnässt und schien es doch nicht zu bemerken. Da wurde ihr fast ängstlich zumute. Sie erhob sich, berührte seinen Arm und fragte, »Warum antworten Sie mir nicht?« Jetzt endlich drehte er sich um. Sie fühlte, dass er ihre Hand von sich schüttelte. Dann sagte er, »Weil in Ihren Worten eine größere Beleidigung lag als in denen des Obersten. Aber, pah, ich bin ja nur ein simpler Hauslehrer, welcher ein Salär bezieht.« »Sie irren, Herr Doktor, ich wollte Sie nicht beleidigen«, erklärte sie hastig und mit tiefer Stimme. »Sie sind mein Retter und auch der Retter meines Bruders. Wie sollte ich Sie kränken wollen? Übrigens stehen wir uns vollständig gleichwertig gegenüber. Nur der Zufall ließ mich von Adel sein. Sie aber haben ihre Kenntnisse, Fertigkeiten und Erfahrungen ihrem Fleiße zu verdanken. Der Bruder soll von Ihnen lernen. Sagen Sie selbst, ob dies Ihren Wert für uns vermindern oder vergrößern muss. Sie hatte in dringlichstem Tone gesprochen. Müller musste fühlen, dass ihr sehr daran lag, von ihm nicht falsch beurteilt zu werden. Das erfüllte ihn mit Seligkeit. Sie fügte hinzu: Ich hatte keinen Grund zu meiner Frage als den, Ihnen anzudeuten, dass ich mich gefreut hätte, Sie auch dem Obersten gegenüber als Mann zu sehen, als welchen ich Sie kennenlernte. Als ich mich in Gefahr befand, war er nur auf seine eigene Rettung bedacht. Als er den kleinlichen Mut hatte, Sie zu beleidigen, ging sie schweigsam fort. Sagen Sie selbst, ob mir dies nicht auffallen muss? Sie suchte sich zu entschuldigen. Sie sagte ihm mit deutlichen Worten, dass es ihr lieber gewesen, den Obersten gehörig zurückgewiesen zu sehen. Wie wohl tat dies dem Herzen Müllers. Wie entzückt war er darüber. Er hätte seine Arme um sie legen mögen, um ihr dafür zu danken, wie man der Geliebten dankt für das Glück, welches ihre Worte in das Herz des Mannes pflanzen. Er erklärte ihr: Ich hätte ihm nur mit der Waffe, nicht aber mit Worten antworten können. Nun, warum taten Sie das nicht? Weil es für meinen Gegner keine Kleinigkeit ist, sich mit mir zu schlagen. Er sagte diese Worte in aller Ruhe und Bescheidenheit. Sie aber fühlte und glaubte, dass sie kein fades Eigenlob enthielten. Dennoch sagte sie: Das ist zwar gut für Sie, darf Sie aber nicht veranlassen, sich ungestraft beleidigen und blamieren zu lassen. Da trat er näher an sie heran und fragte in einem Tone, der tief eindringlich klang: So wünschen Sie, dass ich Ihnen den Bräutigam töte? Sie wich hastig einen Schritt zurück und erkundigte sich: So haben Sie nur meinetwegen von einer Bestrafung des Obersten abgesehen? Allerdings. Das war ganz und gar nicht nötig. Wer hat Ihnen gesagt, dass er mein Bräutigam ist? Er selbst hat sich dessen öffentlich gerühmt. Oh, so erkläre ich Ihnen, dass mir dieser Mann völlig unsympathisch ist und dass Sie ihn in Rücksicht auf mich ganz und gar nicht zu schonen brauchen. Großpapa wünscht unsere Verbindung, ich aber werde meine Hand niemals einem Manne reichen, den ich weder lieben noch achten kann. Marion hielt inne und Müller erkannte, dass sie die Wahrheit gesprochen hatte.